Grüß Gott und willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Volker Niggewöhner. Noch immer beherrscht die Flüchtlingskrise die Titelseiten und Talkshows deutscher Medien. Viel zu wenig wird über die Ursachen gesprochen, die zu dieser humanitären Katastrophe geführt haben. Viel zu selten wird gesagt, dass die meisten Menschen ihre Heimat unfreiwillig verlassen und lieber dort bleiben würden, wenn man ihnen nur helfen würde. Der syrisch-katholische Patriarch Josef Younan hat dem Westen vorgeworfen, den Christen im Nahen Osten nicht ausreichend beizustehen. Wir werden nicht nur vergessen, sondern betrogen von der sogenannten zivilisierten Welt, die sich weigert, die Notlage der christlichen Minderheit unter einer nicht-christlichen Mehrheit anzuerkennen. So der Patriarch letzte Woche in einem Gespräch mit der Wochenzeitung Die Zeit. Angesprochen ist natürlich in erster Linie die Politik, aber nicht nur sie. Jeder einzelne Christ ist dazu aufgerufen, seine Stimme für die christlichen Glaubensgeschwister, aber auch für andere Verfolgte im Nahen Osten zu erheben. Ein Politiker, der dies immer wieder mal tut, ist Volker Kauder, der Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Im vergangenen September war er Teilnehmer an einem von Kirche in Not mitinitiierten Aktionstages gegen Christenverfolgung, indem er die Zuhörer vor allem dazu aufforderte, ihr Christentum in der deutschen Gesellschaft spürbar und sichtbar zu leben. Diesen Redebeitrag von der Kundgebung auf dem Augsburger Rathausplatz hören Sie gleich direkt im Anschluss an unsere Erkennungsmelodie.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, lieber Volker Ulrich, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe mich über die Einladung meines Freundes Volker Ulrich sehr gefreut, aber ich konnte nicht gleich beim ersten Mal kommen, weil ich schon eine Reihe anderer Verpflichtungen habe, aber dieses Mal war es möglich. Und ich komme nicht gerade aus Berlin, sondern ich komme gerade aus New York. Und dort haben wir zum ersten Mal eine große Veranstaltung genau gegenüber vom Hauptgebäude der UNO durchgeführt, wo über 100 Abgeordnete aus der ganzen Welt zusammengekommen sind, um der UNO gegenüber der Straße zuzurufen: Ihr müsst mehr machen für Verfolgte, für diejenigen, die ihres Glaubens wegen verfolgt werden. Nicht nur in den Sälen sitzen, sondern es muss konkret vor Ort Hilfe geleistet werden, dass Menschen ihren Glauben leben dürfen. Und wir alle waren erstaunt, in wie vielen Ländern der Welt es bereits Initiativen gibt für Religionsfreiheit. Sie sind zu einem großen Teil entstanden aus der Sorge für verfolgte Christen. Aber in heutiger Zeit werden nicht nur Christen verfolgt, sondern Muslime bringen Muslime um im Irak. Und es werden Minderheiten in Myanmar verfolgt. Und es werden Jesiden nicht nur verfolgt, sondern umgebracht. Und da finde ich es wunderbar, wenn in einer Stadt, die auch noch den Namen die Stadt des Religionsfriedens trägt, Menschen sich auf einem Platz versammeln, um sich für dieses Thema öffentlich zu zeigen. Sie alle geben mit ihrem guten Namen ein Beispiel dafür, dass sie nicht schweigen wollen. Ich bin vorher gefragt worden, ja, was können wir von hier aus machen? Was kann eine solche Veranstaltung überhaupt bewegen? Und da kann ich nur sagen, auch das, was wir in New York gehört haben, aber auch meine Erfahrung, diejenigen, die andere verfolgen, bis auf eine Ausnahme des ICS, da komme ich noch drauf, aber diejenigen, die andere Menschen verfolgen, scheuen in der Regel das Licht der Öffentlichkeit. Und sie haben Angst davor, angeprangert zu werden als Verfolger. Und deshalb ist es wichtig, dass wir nicht schweigen, sondern unsere Meinung sagen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn nicht wir, wer dann? Was glauben Sie, was viele Christen in der Welt dafür geben würden, wenn sie einmal in ihrem Leben mit so vielen Gleichgesinnten auf einem Platz stehen könnten, ohne Angst haben zu müssen, dass Bomben fallen und dass sie umgebracht werden? Was können wir bewegen, wenn wir unterwegs sind? Nicht nur ich, sondern meine Kolleginnen und Kollegen haben alle den Auftrag, wenn sie in Länder fahren, wo es keine Religionsfreiheit gibt, sich dort mit Christen und anderen Religionsgruppen zu treffen und in den politischen Gesprächen darauf hinzuweisen. Das ist nicht immer einfach, weil diejenigen, die dafür verantwortlich sind, dass es keine Religionsfreiheit gibt, mit uns gar nicht darüber reden wollen. Die wollen mit uns über wirtschaftliche Entwicklung sprechen. Und da heißt unser Standardsatz, wir sind bereit, mit allen Staaten in dieser Welt über wirtschaftliche Zusammenarbeit zu sprechen. Aber dabei darf es nicht nur heißen, der Standard muss heißen, Rechtssicherheit, Imitationsverbot, kein Nachmachen von Produkten, sondern dann muss als weiteres hinzukommen als Standard und dass die Menschenrechte und dort vor allem die Religionsfreiheit gewährleistet wird. Wir können auf Dauer nicht mit Leuten zusammenarbeiten, die diese Religionsfreiheit nicht garantieren. Und da weiß ich sehr wohl und will das offen ansprechen, dass es natürlich in unserem Leben als Politiker qualvolle Entscheidungsprozesse gibt und wo es Situationen gibt, wo man nicht einfach nur die Interessen, die politischen Interessen unseres Landes und die Menschenrechts- und Freiheitsinteressen zusammenbringen kann. Ich werde darüber nachher auch noch reden. Und wir wissen ganz genau, dass einer der Verfolgerländer für Christen Saudi-Arabien ist. Das ist überhaupt keine Frage. Das schlimmste Verfolgerland ist Nordkorea. Aber Saudi-Arabien, Open Doors, macht jedes Jahr einen Index über die Verfolgerstaaten. Da ist Saudi-Arabien ganz vorne dran. Aber da muss ich Ihnen sagen, Saudi-Arabien, so schrecklich es ist, dass es nicht zulässt, dass Christen dort frei leben können, ist natürlich auch politisch gesehen ein Ordnungsfaktor. Die Saudis haben gesagt, sie werden nicht zulassen, dass der Iran, der damals noch unter einer besonderen Führung stand, die Juden im Meer versenken will. Und da muss ich sagen, wenn diese Saudis nicht bereit gewesen wären, den Kampf auch da aufzunehmen, wer hätte denn den Iran aufgehalten? Manchmal ist die Welt eben komplizierter, als man sie glaubt, nur auf einem Platz sehen zu können. Und da die Dinge zusammenzubringen, ist nicht ganz einfach. Und trotzdem müssen wir ständig diese Mahnung richten, Religionsfreiheit muss gewährleistet sein. Und Volker Ulrich hat darauf hingewiesen, es gibt auf der ganzen Welt keine Freiheit, wenn es keine Religionsfreiheit gibt. Die Chinesen sagen mir ständig, wenn ich mit denen im Gespräch bin, bei uns kann jeder denken, was er will, Und bei uns gibt es auch eine katholische und eine evangelische Kirche. Natürlich unter Kontrolle der Partei. Es kommt ja gar nicht in die Tüte, dass der Papst in Rom entscheidet, wer bei uns in China Bischof der katholischen Kirche wird. Und an dem Beispiel kann ich dann nur sagen, ja, wer so redet, der zeigt, dass er eben gerade keine Freiheit gewährleistet. Es ist keine Freiheit, wenn man sagt, du kannst das machen, was ich als alleinige Partei in einem Land will. Das hat mit Freiheit überhaupt nichts zu tun. Und deswegen prangern wir auch an, auch in China gibt es keine Religionsfreiheit, auch wenn vieles besser geworden ist. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wer für Religionsfreiheit eintritt, der muss auch in den Ländern sagen, wo es nicht in Ordnung ist, dass sich was ändern muss. Denn aus dem Verweigern von Religionsfreiheit entstehen die Auseinandersetzungen. Und wenn wir uns in die Regionen in Afrika hineinbegeben, dann sehen wir, wie die Unterdrückung von Christen beispielsweise in Nigeria eben kein Beitrag zum Frieden darstellt. Und da muss ich dann auch sagen, lassen wir mal die Vergangenheit weg. Politik beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit. Und da muss ich sagen, Sie werden, und das haben mir die Vertreter aus Nigeria, sowohl Muslime als auch Christen gesagt, Sie werden Boko Haram nicht allein mit dem Gebet bekämpfen, wenn wir nicht bereit sind, denen auch mit Waffengewalt Paroli zu bieten, werden die mehr und mehr um sich greifen und die Menschen umbringen. Es hilft nicht zu sagen, das wird Gott schon richten. Oder ich sage Ihnen, ich war im letzten Jahr, vor gut einem Jahr, unmittelbar, nachdem die Stadt Mosul eingenommen worden ist und die Jesiden geflohen sind und die Christen, die Jesiden nach Dohuk, wo sie heute noch sind, und die Christen nach Erbil und sich um die große, nein, um die kleine Kirche auf einem großen Platz davor vom Bischof Varda in Erbil niedergelassen haben. Und die uns erzählt haben, was ihnen in Mosul passiert ist. Und als dann ISIS auf Kurdistan zugelaufen ist, und die Menschen in Dohuk und in Erbil Angst und Sorge hatten, da gab es nur eine einzige Möglichkeit, nämlich die Peschmerga aus Kurdistan in die Lage zu versetzen, sich zu wehren. Und ich werde ein Gespräch in meinem ganzen Leben nie vergessen, obwohl ich viele Gespräche mit Staatsleuten geführt habe. Das war das vom Präsidenten von Kurdistan, Barzani. Er hat gesagt, Herr Kauder, ich erwarte nicht von Ihnen, dass Sie mir Ihre Töchter und Ihre Söhne aus Deutschland schicken, um Ihre Glaubensbrüder hier im Irak zu verteidigen. Aber ich erwarte von Ihnen, dass Sie mir helfen, dass wir Kurden dies tun können. Was für eine Aussage! Und ich bin zurückgekommen und habe im Deutschen Bundestag leidenschaftlich dafür gekämpft, dass wir den Kurden Waffen in die Hand geben, um den Ansturm von ISIS auf Kurdistan und damit auf den Zufluchtsort von Christen und Jesiden verteidigen zu können. Und das wäre nicht anders gegangen als durch eine solche Maßnahme, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, wir sehen, die Welt ist in Aufruhr. Und natürlich kommen viele dieser Flüchtlinge, die jetzt zu uns kommen, aus dem Irak und auch aus Syrien. Aber es kommen nicht nur Flüchtlinge aus dem Irak und Syrien, sondern sie kommen auch aus Afrika. Sie kommen aus Ghana, kommen Menschen aus Libyen. Und es kommen Menschen durch die Wüste zu uns. Und da erreichen uns die schrecklichen Bilder nicht, die uns vom Mittelmeer erreichen. Dass eben Tausende auf dem Weg vom Süden Afrikas durch die Wüste in den Norden nicht überleben, sondern dass sie ihr Leben lassen auf diesem Fluchtweg. Und das ist für uns die Herausforderung und Aufgabe, dass wir dafür sorgen müssen, dass Ursachen der Flucht und des Verlassens der Heimat, und Sie haben recht, Die allermeisten Menschen würden am liebsten in ihrer Heimat bleiben und nicht woanders hingehen. Aber dass wir dort helfen, das wird nicht mit kurzfristigen Maßnahmen möglich sein. Die Menschen, die jetzt auf der Flucht sind, die kommen und die laufen und die müssen bei uns aufgenommen werden. Ich war streckenweise in diesen 2 Tagen in New York fast beschämt. In jeder Rede, die dort gehalten wurde, wurde über Deutschland gesprochen. Aber anders als früher über Deutschland gesprochen. Und in fast jedem Satz fiel die Formel: Deutschland entwickelt sich zum moralischen Gewissen der Welt. Wir sind nicht das moralische Gewissen der Welt. Aber wir zeigen, dass wir bereit sind, denen zu helfen, die in Not sind und die flüchten, weil sie Angst haben, umgebracht zu werden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und da muss man natürlich auch einen Satz sagen in die muslimische Welt. Erdogan hat einmal formuliert, wir hätten Bedenken, die Türkei in die EU aufzunehmen als Vollmitglied, weil wir ein Christenclub bleiben wollten. Da kann ich nur sagen, absolut falsch. Wir in Europa sollten uns immer wieder darauf besinnen, dass wir nicht in erster Linie eine Vereinigung von Euro und Cent sind. Und als es um Griechenland-Hilfe im Bundestag kam, habe ich formuliert, war es mucksmäuschenstill, das, was wir jetzt über Griechenland beraten, könnte geradezu eine Kleinigkeit sein gegenüber dem, was uns noch bevorsteht in der Flüchtlingsfrage. Keiner hat es geglaubt, aber es ist so gekommen. Aber wir sollten uns natürlich darauf besinnen, dass wir in Europa eben nicht nur Euro und Cent sind, sondern dass wir aus der christlich-jüdischen Tradition leben. Und da gehört als erstes Religionsfreiheit dazu. Ganz zentrales Thema der christlich-jüdischen Tradition. Und ein Land wie die Türkei, das Religionsfreiheit nicht bereit ist zu garantieren, sondern die Religionen bekämpft, außer dem Islam, ein solches Land kann in dieser Wertegemeinschaft nicht Vollmitglied sein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wir erbringen in diesen Tagen geradezu den Beweis, dass wir kein abgeschotteter Christenclub sind. Aber an dieser Stelle muss ich schon auch darauf hinweisen, dass wir doch mehr Hilfe und Unterstützung auch von islamischen Staaten erwarten. Es muss diese Staaten doch auch interessieren, dass die Flüchtlinge aus Syrien nicht nach Saudi-Arabien wollen, sondern dass sie nach Europa zu den Christen wollen. Und die Saudis brauchen uns nicht 200 Moscheen bauen, sondern sie sollen zulassen, dass wir mal eine Kirche bauen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und da erwarte ich mir auch mehr öffentliche Unterstützung und auch Hilfe von unseren muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Mir hat einer vor kurzem gesagt, er sei es leid, dass er sich immer dafür rechtfertigen müsse als friedlicher Muslim, dass es Verrückte gäbe bei Boko Haram und bei ISIS. Und dem habe ich gesagt, das kann ich gut verstehen. Aber wir in Deutschland haben gezeigt, dass es uns nicht immer leid, dass es uns eben nicht anficht und dass wir bereit sind, es zu machen, uns immer wieder dafür einzusetzen, dass Nationalsozialisten und das Rechtsradikale in unserem Land keine Chance haben. Und wir öffentlich darauf hinweisen, es ist eine Schande, dass gerade gestern in Baden-Württemberg in einer Stadt wie Wertheim wieder eine Flüchtlingsunterkunft angezündet wurde. Das weisen wir zurück und sagen denen, mit euch haben wir nichts gemein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und genau diese Aussage erwarte ich auch von den Muslimen und nicht nach dem Motto, ich kann es nicht mehr hören. Nein, man muss gerade dies immer wieder sagen. Und der Erzbischof aus Nigeria, der auch in New York gesprochen hat, der hat gesagt, wenn wir als Christen den theologischen Kampf, nicht den Kampf mit Gewehren, aber die theologische Auseinandersetzung mit ISIS und mit Boko Haram führen, führt dies nicht zum Erfolg. Wir Christen müssen uns mit denen auseinandersetzen, die radikalste Ideen aus unserer Religion heraus formulieren und das ablehnen. Aber die muslimischen theologischen Führer müssen sich stärker von ISIS und Boko Haram distanzieren und sagen, dass dies eben nichts mit dem Islam zu tun hat. Es muss deutlicher werden. Sie müssen den Kampf führen, nicht wir. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir natürlich heute in unser Land schauen, ist alles geprägt. Griechenland spielt schon gar keine Rolle mehr, obwohl dort heute Wahlen stattfinden. Ist alles geprägt von der Flüchtlingsfrage. Und da muss ich zunächst einmal sagen, sind wir alle dankbar dafür, dass die Menschen in diesem Land zusammenstehen. Diese Herausforderung, ich würde sagen, die größte Herausforderung in unserem Land nach dem Zweiten Weltkrieg, diese Herausforderung kann keine Bundesregierung, keine Landesregierung, kein Oberbürgermeister allein bestehen. Das gelingt nur, wenn viele mitmachen, ehrenamtlich, und wenn die Bürgerinnen und Bürger, so wie hier auch in Augsburg, zusammenstehen und sagen, denen, die in Not sind, ist es eine christliche Verpflichtung zu helfen. Und dies geschieht in diesen Tagen und dafür sind wir unendlich dankbar, auch Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich verkenne nicht, dass dies eine schwere Aufgabe ist, eine wirkliche Herausforderung ist und dass viele Gemeinden Probleme und Sorgen haben, wie sie es bewältigen können. Aber wir, ein starkes Land, wir sind aufgerufen, unsere ganze Stärke jetzt in diese Aufgabe zu legen. Und ich bin dem Oberbürgermeister hier von Augsburg dankbar, so wie er gesprochen hat. Ja, Herr Oberbürgermeister, mit Menschen wie Ihnen in Verantwortung, dann werden wir den Satz zur Wahrheit machen. Wir schaffen das, Herr Oberbürgermeister. Wir schaffen das. Wir können diese Aufgabe bewältigen. Tag für Tag widmen wir uns dieser Aufgabe, auch wenn es schwer ist. Wir allein allerdings werden es nicht schaffen. Das Allermeiste in unserem Leben ist geschenkt, nicht aus eigener Kraft erworben, geschenkt von Gott. Und dieses Bewusstsein in diesen Tagen auch immer wieder zu sagen, ist wichtig. Und deswegen gehört Bekenntnis auch dazu. Ich werde auf meinen vielen Veranstaltungen in ganz Deutschland immer wieder gefragt, Herr Kauder, haben Sie keine Angst vor einer Islamisierung unseres Landes? Da muss ich sagen, davor habe ich im Augenblick wirklich keine Angst. Bei den paar Prozent Muslimen, die in unserem Land leben. Ich mache mir über etwas ganz anderes Sorgen, das nicht in absehbarer Zukunft stattfinden wird, sondern das konkreter Alltag ist. Ich mache mir Sorgen über eine rasch zunehmende Entchristianisierung unseres Landes, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und mancher, der über Islamisierung in diesem Land spricht, sollte sich mal wieder an die eigenen Wurzeln und eigenen Werte erinnern. Ich kann doch nichts dagegen haben, wenn gläubige Menschen ihre Moschee oder Synagoge gehen. Aber ich mache mir schon Gedanken, wenn es immer weniger Gläubige gibt, die in unsere Kirchen gehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das muss auch einmal in aller Klarheit und Deutlichkeit gesagt werden. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir uns bekennen, nicht mit Schaum vor dem Mund, aber mit aller Klarheit und ganzer Einfachheit, auch das, was uns wichtig ist. Ja, ich respektiere den Glauben anderer, von Jesiden, von Muslimen, von Juden, aber ich liebe auch meinen Glauben und kann nur sagen, das darf man auch doch ganz offen bekennen. Ich akzeptiere auch Menschen, die sagen, Religionsfreiheit heißt auch, keinen Glauben haben zu dürfen. Selbstverständlich, das ist auch so. Aber ich kann für mich und meine Arbeit nur sagen, es gibt nichts Schöneres und Hilfreicheres, als wenn man am Ende eines Tages den wunderbaren Satz von Dag Hammarskjöld sagen kann, einfach so, fest in Gottes Hand. Und ich sage Ihnen, das hilft. Über manche Probleme, über manche Sorgen hinwegzukommen. Und deswegen, weil ich das weiß ich auch, dass es anderen auch hilft, in ihrem Glauben zu leben. Und deswegen treten wir für Religionsfreiheit ein. Und wenn wir dies mehr und mehr durchsetzen können, dann können wir auch einen Beitrag zu mehr Frieden in der Welt leisten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Religionsfreiheit heißt natürlich auch, dass wir dafür eintreten, dass Muslime ihre Moscheen in diesem Land bauen dürfen. In Artikel 18 der Menschenrechtskonvention der Vereinten Nationen heißt es, jeder Mensch hat das Recht, seinen Glauben frei und öffentlich zu leben. Jawohl, deswegen sage ich, die Muslime dürfen ihre Moschee bauen. Aber ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mich unterstützen würden, dass in all den Ländern, wo Muslime die Mehrheit haben und Christen ihre Kirchen nicht bauen dürfen, dass die Christen dort auch ihre Kirchen bauen dürfen. Das, was hier in Deutschland gilt, muss auf der ganzen Welt gelten. Und das ist eine ganz einfache Forderung, gar nichts wirklich Schwieriges. Und dies mutig immer wieder neu zu bekennen, dies mutig immer wieder neu zu sagen, halte ich für wichtig. Und jetzt, wo wir zeigen, dass wir nicht nur in der Welt unterwegs sind und mit bedrängten Christen sprechen, sondern dass wir bereit sind, sie bei uns aufzunehmen, kann uns keiner mehr den Vorwurf machen, wir würden nur reden und nicht handeln. Wir handeln. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, keiner kann sagen, was noch kommt. Keiner kann sagen, wie es weitergeht. Aber jeder von uns muss sagen, wir stellen uns dieser Aufgabe und wir sind sicher, dass wir es schaffen können. Das ist die größte Herausforderung in Deutschland und in Europa. Und da muss ich auch noch einen Satz zu Europa sagen. Europa befindet sich in einem jämmerlichen Zustand, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wenn dieses Europa in der Lage ist, in meiner Heimat Vogelschutzgebiete festzulegen, die wissen doch gar nicht mal, wo das Donautal liegt, aber das können sie. Aber in kleinen Dingen sind sie ganz groß. Aber in den großen Dingen, wo sie groß sein sollten, sind sie klein. Und das dürfen wir nicht hinnehmen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen kämpft Angela Merkel auch dafür, dass dies nicht allein eine deutsche Aufgabe ist, sondern eine Aufgabe von ganz Europa. Und einen letzten Hinweis möchte ich noch geben, wenn wir sagen, dass wir mehr Hilfe und Unterstützung von muslimischen Ländern erwarten. Also ich finde es schon eine bemerkenswerte Aussage, wenn Saudi-Arabien sagt, wir nehmen auch Menschen auf, denn wir schicken die muslimischen Gastarbeiter und die koptischen Christen nicht nach Hause, die dürfen da bleiben. Da kann ich nur sagen, und wenn ich die Frage stelle, wie ist mit Familienzusammenführung, dann ist Ruhe. Die Arbeitskräfte dürfen da sein. Das hat aber nichts mit Aufnahme von Flüchtlingen zu tun, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber es gibt ein Land, das Großartiges leistet, neben Kurdistan, und das ist Jordanien. Jordanien, ein Land mit 6,5 Millionen Einwohnern. Und der jordanische König hat zu mir gesagt, Herr Kauder, seit Jahrzehnten haben wir 6,5 Millionen Jordanier, 2,5 Millionen palästinensische Flüchtlinge in unserem Land. Und jetzt haben wir 1,5 Millionen Syrer in unserem Land aufgenommen. Sattari, das größte Flüchtlingslager dieser Region, 100.000 Menschen. Und er hat gesagt, keiner kommt mit einem Eimer Wasser. Und Wasser ist das größte Problem in Jordanien. Und er hat gesagt, ich kann auch nicht sagen, ob wir mit 1,5 Millionen überfordert sind, wenn jeden Tag Tausende neu an der jordanischen Grenze stehen. 6,5 Millionen Einwohner, 4 Millionen oder mehr Flüchtlinge, 2/3 des Landes Wüste. Und da sagt dieser König von Jordanien, wir schaffen das. Und da kann ich nur sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren, was dieser König sagt, das schaffen wir. Das schaffen wir in diesem 80 Millionen Volk Bundesrepublik Deutschland auch. Da sind wir zuversichtlich und legen uns ganz in Gottes Hand. Wie Bonhoeffer in einem wunderschönen Gebet einmal gesagt hat, ich danke dir für deine Hilfe und Unterstützung. Und ich weiß, dass du mir nicht mehr zumuten kannst, als du glaubst, dass ich Kraft habe, diese Aufgabe zu lösen. Mit diesem Gedanken möchte ich Ihnen herzlich danken, dass Sie heute da sind. Und dass wir miteinander zeigen, wir sind eben nicht wenige, die für Religionsfreiheit eintreten und für verfolgte Christen, die nach wie vor die meisten Verfolgten sind. Auch wenn die Muslime jetzt mitverfolgt werden. Über 100 Millionen Christen werden verfolgt. Und der aus Pakistan stammende Abgeordnete in Norwegen, Rachin, hat auf dem Kongress gesagt, es ist manchmal schwer für Muslime in Europa zu leben. Aber noch schwerer ist es für Christen in muslimischen Ländern zu leben. Genau diese Aussage ist wahr und deswegen ist sie auch politisch korrekt. Also, wir sehen, dass wir viele sind, nicht wenige. Das gibt uns Kraft. Und der leider verstorbene Papst Shenouda in Ägypten, den ich mehrfach besucht habe, jetzt sein Nachfolger, hat auf meine Frage, lieber heiliger Vater Shenouda, was können wir aus Deutschland und Europa tun? Und da hat er gesagt, Sie können etwas Einfaches tun, auch wenn ich den Eindruck habe bei meinen Reisen durch Europa, dass Sie nicht mehr so richtig daran glauben. Aber Sie können etwas ganz Einfaches tun. Beten Sie für uns. Denn wenn Sie für uns, die verfolgten Christen, beten, dann wissen wir, dass wir nicht allein sind. Und das ist schon etwas ganz Wichtiges. Und deswegen finde ich es schön, dass diese Veranstaltung nachher auch endet dort, wo man betet. Und deshalb sage ich nur, wir machen das, wo wir hingestellt sind, und wir machen es immer in dem Bewusstsein, mit Gottes Hilfe wird es gelingen. Dafür wünsche ich Ihnen allen Gottes Segen.
Das war Weltkirche aktuell. Sie hörten eine Ansprache von Volker Kauder, dem Vorsitzenden der Bundestagsfraktion von CDU/CSU, gehalten an einem Aktionstag für verfolgte Christen am 20. September in Augsburg. Kirche in Not hat jetzt ganz aktuell ein neues Gebetsblatt für verfolgte Christen herausgebracht, das Sie unentgeltlich beim Hilfswerk bestellen können unter den bekannten Telefonnummern in Ihrem Kirche in Not Landesbüro oder auch per E-Mail. Bitte verbreiten Sie dieses Gebetsblatt, fragen Sie Ihren Pfarrer oder die zuständige Person für den Schriftenstand Ihrer Kirche, ob Sie diese Gebetshilfe bei sich in der Kirche, in der Pfarrei auslegen dürfen. Damit sind wir für heute zu Ende und auch in diesem Jahr. Ich wünsche Ihnen einen guten Übergang in das neue Jahr. Viel Segen, Glück und Gesundheit in 2016. Machen Sie es gut. Aus dem Studio von Kirche in Not verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.